Und wieder war es Dennis Undaff, der Mann, der für den VfB Stuttgart mit seinem Tor zum 1:0 gegen Leipzig ein fettes Ausrufezeichen unter die Champions League-Ambitionen setzt. Mit seinem 6. Tor im 6. Pflichtspiel in Folge festigt er den Schwaben Platz 4 in der Bundesliga und gibt ihnen nach durchwachsenen Wochen Selbstvertrauen für das wichtige Europa-League-Rückspiel in Porto und wirft vor allem eine Frage auf. Hat jetzt auch Julian Nagelsmann endlich kapiert, wer derzeit der beste deutsche Mittelstürmer ist?
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und dem Mann, der mir die Fragen rund um den VfB Stuttgart heute beantworten kann. Er kennt sich aus, kommentiert sie regelmäßig für die neue 107.7. Daniel Haug, der VfB-Reporter, ist da. Hallo Daniel.
Hallo Malte, vielen Dank für die erneute Einladung. Freue mich mal wieder, bei euch zu sein.
Ja, das dritte Mal, glaube ich, wenn ich richtig Buch geführt habe. Aber du wirst regelmäßig nominiert bei uns. Undaff bei Nagelsmann eher nicht. Aber jetzt kann er doch eigentlich nicht anders, als Undaff zur deutschen Nummer 1 im Sturm zu machen, oder?
Also aus meiner Sicht nicht. Das ist vor allem, was die Zahlen angeht, was die spielerische Leistung angeht, plus den Charakter, den du dir damit in den Kader holst, für mich unausweichlich für Julian Nagelsmann, dass da Dennis Undaff sowohl bei der Nominierung am Donnerstag für die zwei Spiele dann Ende des Monats plus dann auch für die WM da mit dabei ist. Dafür liefert er vor allem sportlich in den letzten Wochen zu starke Argumente.
Zumal das Spiel in Ghana ja auch noch in Stuttgart, gegen Ghana in Stuttgart stattfindet.
Ja, das ist dann natürlich ein spezieller Anreiz, glaube ich, nochmal für die VfB-Spiele. Ich erinnere mich an das EM-Spiel, erstmal das Gruppenspiel gegen Ungarn müsste es gewesen sein. Jetzt vor dann knapp 2 Jahren, als dann auch die VfB-Spieler, die dabei waren, hinten raus noch so ein bisschen eingewechselt wurden. Das treibt die Jungs, glaube ich, schon nochmal an, da jetzt in den letzten Wochen nochmal ein bisschen was gezeigt zu haben. Und das ist für den einen oder anderen auf jeden Fall da reicht.
Und Undaff hat einiges gezeigt. Du hast es eben schon gesagt, sportlich spricht eigentlich alles für ihn. 21 Tore in 36 Pflichtspielen, dazu 12 Vorlagen. Und die Alternativen im deutschen Sturm sind ja dann doch eher rar gesät. Woltemade trifft nicht mehr, Burkhardt trifft deutlich seltener, war zuletzt ja auch verletzt. Füllkrug auch nicht, Havertz auch jetzt gerade erst wieder dabei. Also, was sollst du machen?
Ja. Kleindienst immer noch verletzt, also rein auf die Statistiken geblickt, auf die aktuelle Situation geblickt. Und dazu kommt ja noch, dass Dennis Undaff ja, ist ja auch eine Diskussion beim VfB mit, ist er ein klassischer Neuner? Ist er aus meiner Sicht nicht. Er kann ja schon auch so ein bisschen diese Zehner-Position auch mal ein bisschen auf außend oder ausweichend. Deswegen, er bringt dir ja A, Tore, sportliche Qualität aktuell, dann Vielseitigkeit. Und plus, glaub noch einen, der dir vor allem in so einer WM oder während so einer WM, wo du echt dann die 6 Wochen, 7 Wochen aufeinander hocken solltest, der dir da ein bisschen Spaß und Lockerheit auch reinbringt. Deswegen führt da kein Weg vorbei aus meiner Sicht.
Hast du eine Erklärung, warum Nagelsmann Undaff eigentlich überhaupt in Frage gestellt hat, neulich in diesem Kicker-Interview und ihn ja auch seit letztem Juli nicht mehr nominiert hat?
Also ich konnte es im vergangenen Jahr zunächst verstehen, weil da Undaff nicht mehr auf dem Level, sage ich mal, der Stuttgarter Vizemeister-Saison war, hatte dann ja sowohl auch vorletzte Saison als dann auch vergangenen Herbst oder relativ zu Saisonbeginn mehrere Wochen, wo er angeschlagen draußen war. Deswegen konnte man es da noch eher verargumentieren, aber inzwischen ist es mir nicht erklärbar, war ja auch schon ja nach dem ersten Teil der WM-Quali, die ja vor allem in der Slowakei nicht so erfolgreich lief und dann vor allem aus Stuttgarter Sicht ja Angelo Stiller und Maxi Mittelstädt da so ein bisschen die, wenn man es so sagen will, Bauernopfer ein bisschen waren, die dann beim nächsten Mal dann auch wieder nicht mit dabei waren, hat man in Stuttgart schon nicht so ganz glücklich drauf geschaut. Und ja, jetzt die letzten Wochen gibt es keine Gründe mehr dafür aus meiner Sicht. Ich verstand auch, ihr hattet es ja die letzten Wochen auch thematisiert und besprochen, diese ganze Art und Weise dieses Interviews, warum du dir, ja, als Bundestrainer 3 Monate vor einer WM, die, sage ich mal vorsichtig, vielleicht auch nicht jeden deutschen Fußballfan so anzündet wie eine Heim-EM vor 2 Jahren, dir da so Baustellen und Themen aufzumachen, als würdest du schon argumentativ was vorbauen wollen oder als würdest du das Gefühl haben, du müsstest vielleicht den einen oder anderen noch kitzeln, wobei das bei Undaff eigentlich eher nicht so das der Fall war, hatte ich jetzt das Gefühl. Deswegen, ich kann es mir nicht erklären, vor allem, weil Undaff ja auch echt ein Typ ist, glaube ich, der gerade innerhalb so einer Mannschaft und auch mit dem Trainerteam, sage ich mal, den eigentlich jeder, mit dem jeder so ein bisschen kann oder den man mag, den man jetzt nicht irgendwie komisch oder unsympathisch findet, sondern ja, wenn du Undaff in deiner Mannschaft hast, ist es prinzipiell erstmal gut, sowohl sportlich als auch menschlich.
Und wir hatten ja auch vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren kurz nach der EM dann auch immer ja, das Thema mal aufgemacht, Undav vielleicht der neue Müller. Einmal wegen der Art vielleicht, wie er zu spielen vermag, diese Überraschungselemente, die er reinbringt, aber eben auch Radio Müller, Radio Undav wurde ja auch schon mehrfach gesagt. Also ein Spielertyp, der auch in der Nationalmannschaft eigentlich fehlt.
Auf jeden Fall. Also du hattest ja die Alternativen aufgezählt, sag ich jetzt mal mit Abstrichen Füllkrug und Kleindienst, der ja aber wie gesagt aktuell auch noch nicht so kann. Gibt es ja aktuell in Deutschland nicht diesen klassischen Neuner, sag ich mal. Auch Burkhardt ist ja eher ein Typ, der auch übers Spielerische kommt. Havertz sowieso, der ja ursprünglich eigentlich auch aus dem Mittelfeld kommt. Und dann, wie du es gesagt hast, nach dem, ja, Nationalmannschaftskarriereende von Thomas Müller gab es diesen, ja, ich sag's immer, oder wird ja bei Dennis Undav auch oft genannt, so diesen Typ Straßenfußballer, der ja nicht so strikt in diesen Systemen da irgendwie gefangen ist, sondern der ja auch mal was Verrücktes macht, der viel über den Instinkt kommt, über das Gefühl. Das, glaube ich, täte einer deutschen Mannschaft auf jeden Fall gut.
33 Scorerpunkte wettbewerbsübergreifend, das ist ja schon wirklich Haaland, Diaz, Lamine Yamal Niveau aktuell. Also da kann man schon deutlich mitarbeiten.
Und hier kommt kurz Werbung.
Mit dem 6:1 bei Atalanta Bergamo haben die Bayern für klare Verhältnisse gesorgt. Das Erreichen des Viertelfinals in der UEFA Champions League am 18. März scheint nur eine Formsache zu sein. Der FC Bayern geht natürlich am kommenden Mittwoch als Favorit ins Rückspiel in der Allianz Arena. Das ist eine Pflichtaufgabe. Genau hier liegt die große Chance bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League. Während ein Bayern-Heimsieg eine Quote von 1,27 vorsieht und ein Unentschieden immerhin eine Quote von 5,25, steht es bei einer Sensation ganz anders. Bei einem Auswärtssieg gibt es 9,5. Wer also darauf hofft, dass die Bayern eine Kunstpause einlegen, wird mit einer richtig vielversprechenden Quote belohnt. Da kommt plötzlich wieder Spannung ins Spiel. Ich persönlich setze darauf, dass die Bayern halblang machen und tippe ein 2:2. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Bet-Credits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wett-Credits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender mitmarkiert habt, schaut gern mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Aber gerade, dass er so unausrechenbar ist, ist das vielleicht auch was Nagelsmann ein bisschen abturnt, weil der ja doch jemand ist, der immer sehr in starren Systemen irgendwo denkt und eine gewisse Vorstellung von Spielern, aber auch von Spielweisen seiner Mannschaft hat und jemand, der dann eben solche ja, Extravaganzen im positiven Sinne jetzt dann eben mal reinbringt, für ihn vielleicht nicht so das ist, was er gerne hätte?
Kann ich mir schon auch gut vorstellen, würde dann auch dazu passen, wenn es dann um die Sechserposition geht, dass er eher auf so einen Typ Goretzka, groß gewachsen, Box-to-Box, dass er da eher mehr drauf steht, als sage ich mal, auf jetzt auch aus Stuttgarter Sicht einen Angelo Stiller, der dann eher ja mehr diesen Spielmacher-Gedanken hat, mehr das Spiel vor sich haben möchte. Und ja, bei Undav glaube ich schon auch, dass es ähnlich sein könnte, vor allem weil du ja mit Wirtz und Musiala deine zwei Freigeister schon eigentlich hast in der Mannschaft und dass Nagelsmann dann eher so ein bisschen denkt, so ja, die zwei sind ja eh gesetzt, dann brauche ich so einen dritten Typ nicht mehr, dann nehme ich eher nochmal, ja, bisschen größer gewachsen vielleicht, bisschen bulliger, wenn man dann in Richtung Füllkrug denkt oder eben auch Richtung Havertz, der dann noch mehr aus dieser Zehnerposition eben kommt, aber ja, für mich war es unverständlich, sage ich mal, und ja, könnte mir aber schon auch vorstellen, dass Nagelsmann doch sehr Möchte jetzt nicht dieses Laptop-Trainer-Thema irgendwie wieder aufmachen, aber da doch sehr in seinem System, weil er ja auch immer wieder begründet, ja, die Mannschaft muss ja dann auch zusammenpassen. Und da glaube ich schon, dass er ein festes System, eine Taktik hat, die ihm vorschwebt. Und dann schaut er halt danach, wer passt da für ihn am besten rein. Mhm. Und dadurch kann es halt dann eben sein, wie er es im Interview gesagt hat, dass da die zwei, drei runterfallen, die im Verein klar gesetzt sind.
Ja, und jemand, der vielleicht dann zwischen zwei Positionen so ein bisschen hängt, also nicht ganz eine klassische Neun, aber eben auch nicht richtig die falsche Neun, dafür vielleicht dann wieder zu sehr Torjäger, also dann auch etwas schwer zu fassen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und das ist ja auch diese Diskussion, die gefühlt jetzt seit einem halben bis einem ganzen Jahr hier auch in Stuttgart umgeht, wo nach jedem Spiel oder jedem zweiten Gefühl aufgemacht wird, ja, was ist denn jetzt mit dem klassischen Mittelstürmer? Der VfB hat Serhou Guirassy damals mit dem Abgang mehr oder weniger mit Demirovic ersetzt, was aber auch nicht ein 1-zu-1-Ersatz von der Spielart quasi war. Undav, der die Rolle spielen kann, der sich selber klar als Neuner sieht, der, glaube ich, einen Neuner auch einfach über Tore definiert und wo er sagt, so, ist doch egal, ob ich dann der bin, der vorne in der Box wartet und die Dinger einfach nur rüberdrückt oder ob ich mir selber so diese Sachen so ein bisschen mit erspiele. Deswegen, glaube ich, ist es auch eher eine Diskussion, die halt geführt wird, wo es aber auch gar nicht so wichtig ist, ob jetzt neun oder nicht. Denn du hast die Zahlen genannt, Dennis Undav steht für Tore, steht vor allem auch für Vorlagen. Ja. Hat er auch gerade mit Blick auf die Europa League diese Saison sehr stark bewiesen und auch immer wieder betont. Er ist schon auch derjenige, der schon auch selber den Abschluss dann auch mal sucht, aber schon auch immer das Auge hat und dann auch diesen tödlichen Pass auch mal spielen kann. Deswegen bringt er da eigentlich ein sehr komplettes Paket für die Offensive mit.
Und vor allen Dingen dann auch gerne, wenn viele andere schon abschalten, ne? In der Schlussphase, Schlussviertelstunde. Das ist seine Zeit. 7 seiner Tore hat er ab der 76. Minute geschossen. Mhm. Ich glaube, nur Harry Kane ist da in der Bundesliga besser. Also ist ja auch was du für Turniere eigentlich brauchst. Jemanden, der dann nochmal zulegt, den du dann nochmal nach vorne pushen kannst, wenn es dann auch drauf ankommt.
Auf jeden Fall. Und da ist vielleicht gerade auch schon der Gedanke für die Nationalmannschaft, ist Undav da, muss er vielleicht nicht mal der Startspieler sein, könnte man schon, wenn Nagelsmann in diesem System spielen will, zum Beispiel mit einem Woltemar, der halt eben vorne drin starten. Mhm. Und Undav ist dann eben derjenige, den du hinten raus bringen kannst, der dir nochmal die neuen Elemente bringt. Beim VfB ist es anders, da ist er klar gesetzt in der Regel, wenn er jetzt nicht mal einmal in 3 Monaten irgendwann mal ein Spiel geschont wird. Und das ist auch das, was Fabian Wohlgemuth, der VfB-Sportvorstand, vor 2-3 Wochen mal gesagt hat. Er sagt, Dennis Undav ist eben ein Spieler und da hat das Spiel in Mainz das letzte Woche gezeigt. Hm. Den kannst du manchmal 60, 65 Minuten nicht sehen und du denkst, was ist heute los? Und dann ist dieser eine Moment da und er ist da. Und deswegen spielt er auch so oft eben 80., 85. oder auch komplett durch. Demirovic ist da eher der Kandidat, der dann, wenn beide starten, als eigentlich immer erstes ausgewechselt wird, weil eben auch Sebastian Hoeneß weiß, Dennis Undav hat diese Stärke hinten raus und dann reicht dieser eine Moment, um da nochmal was zu bewegen.
Wenn er gebraucht ist, ist er da, hat ja auch wirklich entscheidende Tore für die Stuttgarter geschossen. Ja. Nicht nur das 5. beim 5-1, sondern eben dann auch das 1-0, was dann das Ganze in die richtige Richtung bringt. Also könnte man sagen, beim DFB Debattenspieler, beim VfB Unterschiedsspieler?
Ja, kann man aktuell zumindest so sagen. Der Donnerstag würde ich dann, glaube ich, auch beim DFB ja Aufschluss geben. Wobei, inzwischen ist es ja schon nicht mehr nur eine Stuttgarter oder eine Südwest Diskussion, sondern ich glaube bundesweit, wenn man die deutschen Fußballfans fragt, ist klar, dass da Dennis Undav dabei sein muss und wenn er dann dabei ist und dann im Normalfall oder im Idealfall da 2 gute Spiele macht gegen Ghana und in der Schweiz, dann ist dieses Thema vermutlich auch ad acta gelegt.
Angeblich gab es ja länger keinen Kontakt zwischen den beiden, aber das Grinsen von Undav auf die Frage jetzt nach dem Spiel gegen Leipzig, ob man dann schon gesprochen hatte, kann man viel reininterpretieren, klingt aber jetzt nicht so, als wenn er irgendwie angefressen war. Also klingt eher darauf, als wenn, hab schon irgendwie Kontakt gehabt.
Ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass gerade nach dem Kicker-Interview und dann der darauf folgenden Reaktion von Undav unter der Woche, es muss vor dem Mainz-Spiel gewesen sein, als er sich sehr klar geäußert hat und gemeint hat, er hätte seit der Winterpause keinen Kontakt mehr mit dem Bundestrainer gehabt, dass das da schon sehr hochgekocht ist und dann auch, glaube ich, Julian Nagelsmann da mal zumindest zum Handy gegriffen hat, also ich bin da jetzt auch nicht näher drin, aber mindestens mal eine WhatsApp geschrieben hat und dass da schon klar ist oder absehbar ist, in welche Richtung es geht und sich da auch die die Gefühle wieder ein bisschen beruhigt haben.
Hoffentlich dann auch bei allen Fans. Sechs Tore in den letzten sechs Spielen, darunter eben auch diesen Siegtreffer gegen Leipzig. Wie abhängig ist denn der VfB von UNDAV aktuell?
Was die Tore angeht, kann man das einerseits schon sagen, dass der VfB schon gut von UNDAV abhängig ist. Das hat man bisschen gemerkt, oder was heißt gemerkt, es war auch wieder zu groß, Riesendiskussion hier um den VfB rund um die Spiele oder um das Spiel in Rom, als UNDAV eben 2-3 Hochkaräter nicht gemacht hat, der VfB das Spiel verloren hat, man dadurch dann am Ende den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League nicht mehr geschafft hat, dass da schon das Thema war, ob der VfB doch ein bisschen zu abhängig ist, aber ich glaube, in Summe ist der Kader des VfB in dieser Saison schon deutlich breiter aufgestellt, auch in der Spitze, und du hast dann doch, wenn einer mal ja so einen kleinen Durchhänger hat, andere, die da reinspringen, mit einem Bilal Elkanus, der auch solche besonderen Momente kreieren kann, ein Chris Führich, der spätestens seit der Winterpause wieder auf sehr gutem Level ist, Jamie Leveling, der dann mal eine Phase hatte, wo er auch 3-4 Spiele in Folge an Toren direkt beteiligt war, Demirovic, der nicht in dieser Konstanz, aber doch regelmäßig dann auch trifft. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass der VfB, wenn jetzt Dennis UNDAV nicht die restliche Saison ausfällt, sich das nicht groß negativ zeigen würde, wenn er auch mal wieder 2 Spiele drin hätte, in denen er nicht trifft.
Dann wollen wir natürlich aus VfB-Sicht hoffen, dass das nicht gegen Porto im Rückspiel sein wird. Da gucken wir natürlich auch drauf. Aber wo machst du es dran fest, dass es jetzt in, oder was, wo liegt der Grund aus deiner Sicht, dass es in den letzten Wochen dann ja doch etwas durchwachsener lief? Man hat einen Sieg gegen Wolfsburg. Gut, wer gewinnt nicht gegen Wolfsburg, könnte man jetzt böse sagen. Jetzt ist Dieter Hecking da, jetzt vielleicht nicht mehr so einfach, aber vorher war es dann doch relativ Business as usual. Wenn du gegen Wolfsburg spielst, musst du am Ende eigentlich auch mit dem Dreier rausgehen. Mainz, Heidenheim, da gab es für die Stuttgarter aber nur Remis. Woran lag es aus deiner Sicht?
Das ist das große Thema, was hier in Stuttgart alle so ein bisschen beschäftigt hat, dass der VfB doch in dieser Saison oder jetzt in der Rückrunde vor allem sich gegen die Teams, sage ich mal, aus dem unteren Drittel der Tabelle eher schwer getan hat. Wenn ja dann doch tief gestanden wird auf Umschaltspiel, wenn dann auch die kämpferische Note mehr reinkommt, gerade in so einem Auswärtsspiel in Heidenheim auf den Sonntagabend oder auch in Mainz, wenn du merkst, der Gegner hält da eben doch ein bisschen mehr dagegen, legt nicht ganz so viel Wert auf das schöne Spiel, sondern vor allem den Kampf. Da kann es schon passieren, dass dem VfB da in der einen oder anderen Situation so ein bisschen der Stecker gezogen wird. In Mainz war es ganz eklatant nach einer total dominanten Anfangsphase, die du aber nicht zu einer klaren Chance irgendwie nutzen kannst. Und dann kämpft sich der Gegner so ein bisschen rein und auf einmal wird so ein bisschen laissez-faire und man ergötzt sich teilweise so ein bisschen in seinem eigenen Ballbesitz, schafft es dann aber nicht, diese Effizienz zu zeigen. Dann gibt es aber auch wieder die Gegenbeispiele, wo du aus dann ja auch in Mainz im Laufe der zweiten Hälfte aus 2 Chancen in einer Minute 2 Tore auf einmal machst. Aber ich glaube, es ist schon dieses gegen tiefstehende Gegner, die nicht so viel den Ball wollen, die eher abwartend agieren mit dem Umschaltspiel, viel über Außen, Standards, dass das was ist, was dem VfB immer wieder Kopfzerbrechen bereitet oder bereiten kann. Und mal holt man einen Punkt mit und mal verliert man dann auch mal. Hinrunde beim HSV war ja auch so ein ähnliches Spiel, wo man dachte, dass der VfB klar ziehen müsste in der Phase. Aber da ist dann doch einerseits eine bessere Konstanz als in der vergangenen Saison, aber noch nicht dieses Level, dass du sagst, der VfB ist halt wirklich Top 3, Top 4 in der Bundesliga und ruft dann auch gegen solche Mannschaften das Spiel ab. Und du weißt, selbst wenn es nicht die 100% sind, dann reicht es eben für die 3 Punkte.
Oder es reicht dann eben zum Punkt gegen Mainz und Heidenheim von der Qualität her. Ist das ein Reifeproblem beim VfB Stuttgart? Wie würdest du das benennen?
Ja, würde ich glaube gar nicht so sagen, weil ich finde schon, dass die Mannschaft den Reifeprozess vor allem in der vergangenen Saison mit der Champions League und dem Austern und dann darauf folgenden langen Durststrecke in der Bundesliga so ein bisschen durchlaufen hat. Ich glaube fast eher, ohne jetzt da irgendwie groß à la BVB eine Mentalitätsdebatte irgendwie aufzumachen. Ich glaube, dass es in Summe, glaube ich, einfach irgendwie mehr ein Kopfproblem ist beim VfB. Wenn du dir so über deine fußballerischen Qualitäten im Klaren bist Und dann gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner, dass es ja auch einfach nur menschlich ist, dass da der Kopf ein bisschen ja auch mal abschweift oder ja nicht mehr vielleicht ganz den Fokus hat, ist auch was, was Spieler, vor allem Kapitän Carazo, immer wieder auch mal angesprochen haben, diese Stringenz und Konsequenz, solche Spiele dann auch zu Ende zu spielen. Wenn der VfB diesen Schritt noch geht, glaube ich, dann kann man wirklich von der Spitzenmannschaft sprechen. Aktuell ist man noch auf dem Weg.
War das auch gegen Porto im Hinspiel das Problem? Ich meine, es waren zwei Fehler, die am Ende die bessere Ausgangslage für ein Weiterkommen gekostet haben.
Ja, da kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass es die fehlende internationale Erfahrung war, weil selbst wenn man den Kader durchgeht und trotz der Champions-League-Erfahrung letztes Jahr, ist es für die meisten Spieler das zweite Jahr international, zum ersten Mal jetzt so richtig in einer K.O.-Phase, und da hat man jetzt schon gemerkt gegen Porto, dass ist einfach eine ausgebuffte Mannschaft. Ja, es sind dann auch sehr auf Provokation gegangen, viel auch mit Zeitspiel und so. Und da ist der VfB in manchen Teilen vielleicht noch ein bisschen zu lieb. Man hat gerade auch in Deventer gesehen, als es da dann die Schmähung gegen Angelo Stiller unter anderem gab, dass sich der VfB schon auch verbal vor allem auch wehren kann. Auch in Istanbul hat man das versucht, aber man schafft es noch nicht, das so irgendwie über das Spiel komplett zu transportieren und da wirklich zu sagen, hey, nee, wir halten da auch verbal und mental voll dagegen. Und wenn dann eben noch so eine Phase kommt wie am Donnerstag in der ersten Hälfte, wo du dir 10 Minuten länger, arg viel länger war es ja nicht, irgendwie so einen kleinen Durchhänger erlaubst, nicht ganz konzentriert bist, hinten im Aufbau die Fehler machst, dann wird das eiskalt bestraft. Und auf der anderen Seite ist der VfB, was die Effizienz angeht, noch nicht so weit, dass er eben jeden kleinen Fehler bestraft, sondern dann doch seine 2-3 Chancen mehr noch braucht. Und das war so ein bisschen die Diskrepanz da, vor allem am Donnerstag.
Ekliger werden. Das hat Dennis Undaf ja auch gesagt in Bezug auf das Spiel von Porto. Die waren ekliger. Und das hat der VfB aus dem Porto-Spiel schon was für das Leipzig-Spiel gelernt gehabt? Irgendwas angewendet dort bei dem Spiel, was du am Donnerstag vermisst hattest?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass man schon dieses Kämpferische, jetzt nicht unbedingt gegen den Gegner, aber im verbalen, kämpferischen, wirklichen Sinne, sondern einfach sich da überall reinzuhauen und zu sagen, jeder macht den Weg mit nach hinten. Und klar, der VfB da zweimal Glück auch mit den Aluminiumtreffern am Sonntagabend. Aber insgesamt vor allem dafür, dass Leipzig eine ganze Woche hatte und der VfB am Donnerstag noch gespielt hat, war das, fand ich, kämpferisch schon nochmal auf einem anderen Level. Der VfB kann diese Intensität gehen und schafft es da, das Pensum wirklich zu halten, auch von der Bank da nochmal nachzulegen. Und es war jetzt nicht, glaube ich, dass es direkt ein Learning einfach aus diesem Porto-Spiel gab. Da war viel mehr, glaube ich, wichtig, weil viele schon sehr angefressen waren und schon sehr an das Rückspiel auch gedacht haben, dass man da eher den Fokus auf Leipzig hinbekommt. Und das hat der VfB geschafft. Und von den 2-3 Chancen der Leipziger mal ausgeklammert, sich über diese kämpferische Leistung, fand ich auch diese 3 Punkte am Ende dann verdient.
Ja, 3, die ja im Grunde fast schon 6 wert sind, wenn man diese Tabellenkonstellation sich mal anguckt, weil die Leipziger damit ja jetzt erstmal 3 Punkte dann auch distanziert wurden in der Tabelle und das Thema Champions League für die neue Saison damit wird schon ein Tick realistischer schon wieder geworden ist.
Auf jeden Fall. Man hat jetzt dieses 3-Punkte-Polster erstmal. Klar, Leverkusen spielt da auch noch mit. Aber man ist auch punktgleich an Hoffenheim dran, gegen die man im Heimspiel in der Hinrunde auch mindestens mal auf Augenhöhe agiert hat. Also der VfB ist da mittendrin, sage ich mal. Wenn es jetzt auch in der UEFA-Wertung nicht ganz danach aussieht, dass der 5. Platz am Ende für die Champions League reicht. Aber auch Top 4 ist für den VfB auf jeden Fall drin, machbar. Da kommen dann nach der Länderspielpause die Wochen der Wahrheit, sage ich mal, mit unter anderem Heimspiel gegen Dortmund, später dann noch gegen Leverkusen, auswärts bei Bayern und Hoffenheim. Da hat man dann schon noch die Bretter, zwischendrin dann so Spiele wie Augsburg, HSV, Bremen, die du dann trotz, dass es Teams sind, die hinten stehen, eben gewinnen musst, wenn du diesen Schritt in die Champions League gehen willst. Und das ist auf jeden Fall der Anspruch von allen Spielern, auch wenn es die Vereinsoffiziellen und gerade vor allem auch Trainer Sebastian Hoeneß öffentlich nie sagen werden, dass die Champions League das Ziel ist. Gerade das Spiel gestern und dann auch die Emotionen und der Jubel danach haben schon gezeigt, dass der VfB da wieder hin möchte. Und die Chancen sind mit gestern auf jeden Fall gestiegen. Aber jetzt braucht es eben diese Konstanz dann voll auch bis zum Saisonende.
Doppelbelastung, Europa League und Champions League Rennen, kann das zum Problem werden für die Mannschaft? Oder glaubst du, da sind sie auch gefestigt genug, um das hinzubekommen?
Ich glaube, dass sie gefestigt genug sind, weil es eine ganz interessante Statistik gibt in dieser Saison. Der VfB hat bisher 11 Europa League-Spiele absolviert, sprich 11 Bundesligaspiele nach Europa League-Spielen. Okay. 33 Punkte waren zu holen und von diesen 33 hat der VfB 28 geholt. Also hat ein Spiel verloren nach der Europa League, das war das beim HSV nach Deventer, dazu ein Unentschieden und die restlichen alle gewonnen. Und das, finde ich, spricht schon dafür, dass die Mannschaft bereit dafür ist. Klar, jetzt werden die Gegner in der Europa League, sollte es da nochmal ein, zwei Runden weitergehen, stärker. Dann gibt es da im April noch so ein auch nicht ganz unwichtiges DFB-Pokal-Halbfinale gegen Freiburg, wo man sich die Riesenchance ausrechnet, zum zweiten Mal in Folge ins Finale einzuziehen. Also ja, das wird jetzt schon nochmal eine Probe eben für diesen nächsten Entwicklungsschritt beim VfB, aber rein körperlich dürfte es kein Problem werden, auch davon abgesehen, dass außer Joscha Wagnermann, der jetzt die letzten zwei, drei Spiele raus war, von den potenziellen Stammspielern gerade keiner und in dieser Saison generell einmal Demirovic, einmal Undav, aber jetzt keiner wirklich längerfristig ausgefallen ist. Zagadou mal ausgeklammert, der, wenn er ja einen gesunden Körper hat, natürlich nochmal eine ultimative Stärkung wäre für die Defensive, aber der Rest hat jetzt wirklich konstant die Saison durchgespielt und deswegen glaube ich, dass der VfB da auch noch für ein, zwei weitere Europa-League-Runden zusätzlich zum Kampf um die Champions League bereit wäre.
Es wäre der erste Einzug in ein Europapokal-Viertelfinale seit 28 Jahren. Ich habe ganz genau mal nachgeguckt.
Ja, das wäre tatsächlich Sebastian Hoeneß auf den Spuren von Jogi Löw, der damals noch VfB-Trainer war, im Jahr nach dem DFB-Pokalsieg 1997. Da ging es dann im Jahr drauf, damals noch Europapokal, der Pokalsieger. Müsste noch so gewesen sein.
Ja.
Bis ins Finale dann am Ende, da dann bitter verloren gegen Chelsea. Aber ja, das wurde letzte Woche hier schon alles rausgeholt. Erstes Achtelfinale im Europapokal seit 13 Jahren, erstes Viertelfinale seit den von dir angesprochenen 28 Jahren möglich. Sebastian Hoeneß liefert sowieso die Top-Statistiken, wird, wovon ja auszugehen ist, am Saisonende dann der Rekordtrainer sein beim VfB, was die Bundesliga-Einführung angeht, seit den 50er Jahren war kein VfB-Trainer dann mehr länger im Amt als Sebastian Hoeneß. Punktemäßig ist er eh schon auf Top-Level unterwegs, dürfte jetzt bald Felix Magath noch einholen, was die Einsätze und was die Länge angeht. Und deswegen, ja, wird das eine sehr heiße Schlussphase für den VfB in dieser Saison im besten Fall. Ja, mit weiteren K.O.-Runden in der Europa League, einem Pokalfinale und einem Einzug in die Champions League. Da hat man beim VfB lange, lange von geträumt nach so einer Saison, das jetzt auch in so einer Konstanz. Dann, das wäre ja dann die dritte Europapokalteilnahme in Folge. Da wären alle in Stuttgart hier sehr glücklich drüber.
Du hast das Hinspiel auch kommentiert gegen Porto. Was muss fürs Rückspiel auf jeden Fall dann noch anders werden, damit sie da auch in einem ja doch zu erwartenden Hexenkessel dann auch einfach weiterkommen?
Ja, da geht es vor allem drum, weil man dann schon doch gemerkt hat, diese großen Stadien, gerade mit Istanbul, Rom, war dann schon nochmal beeindruckend für den einen oder anderen. Das muss man komplett ablegen, dass man mental voll im Spiel ist, dass man den Kampf wirklich annimmt, dass man nicht auf diese Provokationen eingeht und dass man es dann schafft, was ich vor allem bin jetzt mal gespannt, wie es für Porto im Heimspiel dann wird, aber in der zweiten Hälfte hat ja Porto nur noch reagiert und da ein, zwei Nadelstiche noch gesetzt, ohne so wirklich gefährlich zu werden und dass der VfB aus dieser spielerischen Überlegenheit, sage ich mal, was den Ballbesitz auch angeht, da wirklich seine Tore zu machen und dann solltest du dir natürlich so individuelle Sachen wie im Hinspiel, die musst du komplett abstellen, weil klar ist auch, macht Porto ein Tor, brauchst du auf jeden Fall mal drei. Und das wird, glaube ich, auswärts schon eine Hausnummer. Aber von Spielbeginn an würde ich sagen, mit Blick aktuell ist es ganz klar eine 50-50-Geschichte da am Donnerstag.
Drei Auswärtstore, selbst für Dennis Undav in der aktuellen Form natürlich schwierig. Aber vielleicht kriegt er ja dann am Donnerstagvormittag dann die Nominierung und dann ist er so dermaßen heiß, dass er es am Ende schafft. Was ist noch aus deiner Sicht realistischer? VfB kommt weiter oder Undav wird Stammspieler bei der WM?
Boah, das ist eine harte Frage tatsächlich.
Ist auch die letzte.
Ja. Nee, ich muss sagen, ich bin überraschend relativ optimistisch, was den Mittwoch angeht, aber was den Donnerstag angeht. Deswegen glaube ich fast so ein 2-0, 3-1 da am Donnerstagabend, auch mit dem Erlebnis von gestern, ist für den VfB sehr gut drin. Und dann gehe ich eher damit, dass ich sage, UNDAF ist bei der WM dabei, aber unter Nagelsmann zumindest zu Beginn kein Stammspieler.
Alles klar. Mittwoch, da warst du gedanklich schon in der Champions League.
Ja, wo der VfB dann nächste Saison hoffentlich wieder gefordert ist. Dann gibt es auch ein bisschen weniger Sonntagsspiele, ist dann auch nicht ganz unangenehm aus arbeitender Sicht, aber ist ja meckern auf hohem Niveau.
Wollte gerade sagen, als Kommentator sicherlich auch nicht verkehrt. Für die 107.7 bist du in Porto mit dabei und ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Daniel Haug.
Malte, vielen Dank, immer gerne.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.